ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, ich begrüße Sie am Vorabend eines Tages, der sich morgen zum 32. Mal jährt. Der Tag der Deutschen Einheit, der dieses Jahr offiziell in Erfurt begangen wird, denn Thüringen hat derzeit die Ratspräsidentschaft inne. Zusammenwachsen oder natürlich auch zusammenwachsen, so das Motto. Und die bunte Vielfalt, die unser wiedervereintes Land ausmacht, die sollen beim Bürgereinheitsfest die Lichtinstallationen mit dem Dom als Leinwand zeigen. Aber bei allem Fortschritt und allem Erreichten ist auch nach diesen 32 Jahren nicht alles einheitlich. Das von ostdeutscher Seite aus zu überbrücken, dafür setzt sich ein besonderes Netzwerk ein, das Marie Landes vorstellt.
Diskussionsrunden statt Pferderennen auf der Leipziger Rennbahn. Es ist ein Treffen vom Netzwerk Dritte Generation Ost. Die Teilnehmenden waren Kinder oder Jugendliche, als die Mauer fiel. Heute sind sie erfolgreich. Der Austausch unter Ostdeutschen ist ihnen wichtig.
Weil ich hier Leute treffe, die sehr ähnliche Dinge wie ich erlebt haben, die das auch verstehen, wenn man über bestimmte Herkunftsproblematiken oder Aufstiegschancen, Schwierigkeiten spricht.
Christina Kämpfer ist 1990 geboren. Auch diese Generation ist durch die Wende geprägt, so die Erfahrungen im Netzwerk. Sie kommt aus Jena-Lobeder Ost, ein typisches DDR-Plattenbauviertel. Ostdeutsch hat sie sich als Kind noch nicht gefühlt.
Also ich hatte ein Bewusstsein dafür, aber dass ich im Osten groß wurde, war gar kein Thema.
Bis zum Studium in Oxford. In der DDR war Studieren reglementiert. Wie viele Ostdeutsche ihrer Generation ist sie deshalb eine der ersten der Familie, die studieren konnte.
Die Deutschen sind die drittgrößte Gruppe an ausländischen Studierenden in Oxford, also ungefähr 700. Und ich war 5 Jahre da und habe, glaube ich, weniger als 5 Ostdeutsche getroffen.
Studien belegen, dass es für die Karriere wichtig ist, Teil der richtigen Netzwerke zu sein. Ostdeutsche sind das oft nicht, weil ihnen das Bewusstsein dafür noch fehlt und Zugänge exklusiv sind. Das Netzwerk Dritte Generation Ost will das mit seinem Austausch ändern.
Deutschland, 32 Jahre nach der Einheit. Darüber habe ich am Abend mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, Carsten Schneider, gesprochen. Guten Abend, Herr Schneider.
Guten Abend, Herr Zamperoni. Grüß Sie.
Wir sehen, viele einer Generation, die die DDR oft gar nicht mehr erlebt hat, spüren auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch eine Menge strukturelle Unterschiede. Wie erklären Sie sich das?
Ja, zum Teil sind das eben der Erfahrungshintergrund auch durch die Eltern, das Elternhaus, wo es bestimmte Beziehungen, Netzwerke, Zugänge auch nicht gab. Und zum anderen ist es natürlich ein Auftrag, möglichst jedem eine Chance in diesem Land zu geben, auch zum Aufstieg. Und die Repräsentanz Ostdeutscher ist nicht entsprechend des Bevölkerungsanteils. Und ich fände das gut für das gesamte Land, wenn sich das ändert.
Und wie könnte sich das ändern?
Sensibilisierung ist der erste Punkt, überhaupt darüber nachzudenken, auch in Wissenschaft, in militärischen Bereich, in Unternehmen. Gibt es Ostdeutsche auch, die wir fördern können, die wir auch an Positionen, die Führungspositionen sind, repräsentiert werden. Und dann natürlich auch der eigene Wille, sich durchzusetzen und so eine Position auch einzufordern. Da sind wir manchmal vielleicht ein bisschen zu bescheiden und ich versuche, meine Landsleute stark zu machen, dass sie genau dies auch tun, auch einfordern von Machtpositionen.
In Umfragen zeigt sich, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie, wie sie in Deutschland funktioniert, sinkt. Zwar in ganz Deutschland, aber im Osten ist die Zufriedenheit deutlich niedriger.
Ja, die Zahlen sind frappierend. Sie sinken aber, wie Sie gesagt haben, im gesamten Bundesgebiet. Wir haben in Ostdeutschland ein geringeres Ausgangsniveau gehabt und dementsprechend jetzt eine geringere Zahl. Aber mich macht beunruhigt das für Gesamtdeutschland. Und morgen wollen wir hier in Erfurt ein tolles Fest feiern, aber den nächsten Tag dann auch wieder dafür kämpfen, dass die Bevölkerung sich stärker mit der Demokratie identifiziert, aber vor allen Dingen mit den Institutionen. Und das Vertrauen in die Institutionen ist das, was es wiederherzustellen gilt.
Ist es dann nur ein Kommunikationsproblem oder funktioniert unsere Demokratie einfach nicht für eine wachsende Zahl von Menschen?
Ich glaube, wir sind einfach in einer besonderen Stressphase nach den Corona-Jahren. Jetzt auch noch ein Krieg in Europa plus die Sorgen um Arbeitsplätze und Energie. Ich glaube, dass dass das nicht nur die Politik, die Wirtschaft, die Menschen in Deutschland verunsichert. Und ich sag mal, für uns, die in der Politik tätig sind, ist es natürlich eine Aufforderung, nicht innezuhalten und sagen, es ist schon alles gut, sondern muss jeden Tag um die Demokratie kämpfen. Denn ich habe zumindest erlebt, wie ein System auch ziemlich schnell zerbrechen kann. Und das ist auch mit der Demokratie nicht in Stein gemeißelt.
Diese größere Unzufriedenheit im Osten zeigt sich auch darin, dass Demos derzeit vor allem im Osten stattfinden. Und da mischen sich dann oft auch rechte Gruppen drunter. Das ist ja dann nicht nur ein Klischee, oder?
Die Demonstrationen sind in Ostdeutschland eine Ausdrucksform politischer Beteiligung. Ich glaube, viele haben einfach gelernt, es ist ein Erfahrungswissen, dass mit einer Demonstration man ganzes System zum Einsturz bringen kann. Und ist ein Teil der politischen Beteiligung. Ich finde, das gehört zur Demokratie auch dazu. Man muss nur sehr sensibel sein, wem man hinterher rennt und was für Parolen dort gesprochen werden. Aus diesem Grunde verurteile ich das nicht. Im Gegenteil, ich nehme das sehr ernst, insbesondere die Sorgen auch. Und es ist letztendlich eine politische Frage, das Land zusammenzuhalten, aber auch die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen, damit die Belastungen abgefedert werden können.
Stichwort das Land zusammenhalten. Umfragen zeigen auch, dass Westdeutsche mehr Gemeinsamkeiten sehen als Unterschiede zwischen West und Ost. Im Osten dagegen sieht man wesentlich mehr Unterschiede. Woran liegt das? Sind das immer noch so Dinge wie zum Beispiel die unterschiedlichen Lohnverhältnisse?
Ich glaube, man muss sich wirklich auch erst mal interessieren. Für das Jenseits der Elbe gibt leider immer noch, glaube 25% der Bevölkerung im Westen, die nicht im Osten waren, noch nie. Sind vielleicht 2 bis 3 im Osten, die nie im Westen waren. Und dementsprechend ist das Gemeinsame, das Verbindende etwas, was mir wichtig ist. Aber man muss es eben auch kennen. Und viele Ostdeutsche haben einfach eine geringere Löhne. Deswegen ist gut, dass wir den Mindestlohn erhöht haben. Aber es gibt auch geringere Vermögen. Das sind weniger Rücklagen, zum Beispiel jetzt in der Krise. Und deswegen ist die Angst des Absturzes, auch vor dem Absturz, auch eine größere. Und die Sensibilität bei dieser Energieversorgungsfrage eine größere und auch eine bedeutendere.
Herr Schneider, der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Zamaroni.
In dieser Arena ereignete sich eines der schwersten Stadionunglücke der Fußballgeschichte. Nach einem Erstligaspiel in der indonesischen Provinz Ostjava stürmten Zuschauer auf das Spielfeld. Es kam zu Auseinandersetzungen, auch mit der Polizei und einer anschließenden Massenpanik unter den Fans. Mindestens 125 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, viele schwer. Der Präsident des Weltfußballverbands FIFA sprach von einer Tragödie jenseits aller Vorstellungskraft. Einzelheiten von Jennifer Johnston.
Die Fotos der Todesopfer. Angehörige suchen nach Familienmitgliedern, die sie seit dem Fußballspiel im Stadion vermissen. Bei ihm wird aus Sorge Gewissheit. Die Katastrophe beginnt, als etwa 3000 frustrierte Fußballfans nach der Niederlage ihres Clubs Arema FC den Platz stürmen. Ordnungskräfte müssen Spieler in Sicherheit bringen. Die Gewalt eskaliert. Als die Polizei Tränengas einsetzt, bricht Panik aus. Hunderte Menschen fliehen gleichzeitig in Richtung Ausgang. Im Gedränge bekommen viele keine Luft mehr oder werden zu Tode getrampelt. Er hat sich einen Arm gebrochen, leidet wegen des Tränengases noch unter Atemnot. Viele unserer Freunde haben ihr Leben verloren, weil die Sicherheitskräfte uns nicht wie Menschen behandelt haben. Wir sind sehr enttäuscht über ihr Verhalten. So viele Menschen haben deswegen ihr Leben verloren. Der Weltfußballverband FIFA untersagt in seinen Sicherheitsvorschriften den Einsatz von Reizgas und fordert eine Untersuchung des Unglücks. Unter anderem ist das Stadion wohl zu voll gewesen. Ich bedauere diese Tragödie und hoffe, dass dies die letzte Fußballtragödie in unserem Land ist. Denn Gewalt bei Fußballspielen ist ein großes Problem in Indonesien. Diese Familie musste heute 2 Brüder beerdigen, 14 und 15 Jahre alt. Sie waren das erste Mal überhaupt im Stadion gewesen.
Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte bereits gestern die rasche Lieferung des modernen Luftabwehrsystems Iris-T an die Ukraine zugesagt. Heute kündigte sie weitere Rüstungslieferungen für Kiew an. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Gemeinsam mit Dänemark und Norwegen werde die Bundesregierung den Bau von 16 Panzerhaubitzen vom Typ Susanna finanzieren, kündigte Lambrecht im Bericht aus Berlin an. Die Geschütze sollen in der Slowakei produziert und im kommenden Jahr an die Ukraine geliefert werden. In Brasilien ist heute über den nächsten Präsidenten abgestimmt worden. Letzte Umfragen sahen den rechtsextremen Amtsinhaber Bolsonaro deutlich hinter seinem Herausforderer, dem linksgerichteten Ex-Präsidenten Lula da Silva. Sollte keiner der beiden Kandidaten auf mehr als 50% der Stimmen kommen, ist für den 30. Oktober eine Stichwahl geplant. Auch die Menschen in Bosnien und Herzegowina haben heute gewählt. Abgestimmt wurde unter anderem über die Staatsspitze und die Parlamente. Mit Spannung wird erwartet, wie die nationalistischen Parteien diesmal abgeschneiden. Anfang der 90er Jahre tobte in dem Balkanland ein Bürgerkrieg. Der Staat in seiner jetzigen Form ging aus dem Friedensabkommen von Dayton 1995 hervor. Die Bevölkerung besteht zu etwa 50% aus Bosniaken, 31% sind Serben und 15% Kroaten. Auch Jahrzehnte nach Ende des Krieges gibt es große Spannungen zwischen den Gruppen. Bei den Massenprotesten im Iran sind in den vergangenen Wochen offenbar bereits mehr als 130 Menschen getötet worden. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights. Auch heute gingen Menschen auf die Straße, um mehr Rechte für Frauen und Gleichberechtigung zu fordern. Wie etwa hier bei einer Demonstration an der Universität Isfahan. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.
In der Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC beim heutigen Spiel zwar zum vierten Mal hintereinander nicht verloren, aber aus dem Tabellenkeller kommen die Berliner trotzdem nicht raus, Caroline.
Ja, genau. Es ist wie verhext schon wieder kein Sieg für Hertha BSC im Olympiastadion. Auch gegen die TSG Hoffenheim reicht es für die Berliner nicht für den ersten Heimdreier. Am Ende stand ein 1:1 gegen die Kraichgauer. Und bei den Gästen feiert Trainer André Breitenreiter heute seinen 49. Geburtstag. Er wollte den erzielten Punktgewinn aber nicht als Geschenk verstehen und haderte mit dem Spielausgang. Vielleicht haben wir am Ende 2 Punkte liegen lassen. Ein Unentschieden also, das auf beiden Seiten keine Jubelstürme ausgelöst hat.
Na klar, 3 Punkte wären natürlich die Kirsche auf der Geburtstagstorte von André Breitenreiter gewesen. Angesichts solcher Chancen war ein Sieg für sein Team auch durchaus im Bereich des Möglichen.
Ja, ich werde auf jeden Fall meinen Geburtstag mit einem Bundesligaspiel in Verbindung bringen. Das ist definitiv klar. Ob jetzt das 1:1 hier auf ewig in Erinnerung bleibt, das weiß ich noch nicht. Aber vielleicht die Leistung in der ersten Halbzeit, weil wir dort sehr dominant und richtig gut gespielt haben.
In der Tat, die Gäste aus Hoffenheim in den dunklen Trikots sind in Berlin zunächst das stärkere Team. Kramaric ist zur Stelle und trifft zur verdienten Führung der TSG nach 25 Minuten. Es ist Kramaric 200. Bundesligaspiel. Hertha BSC antwortet 12 Minuten später. Ejuke, Pass auf Luke Bakio, der fackelt nicht lange und erzielt noch vor der Pause den Ausgleich. Ein wichtiger Treffer, die Hauptstädter warten auf den ersten Dreier im Olympiastadion. Zweite Halbzeit, Hertha jetzt stärker, mit erhöhtem Risiko, Ejuke abgeblockt, Sunic abgeblockt, Luke Bakio. Offener Schlagabtausch und hoher Unterhaltungswert. Auch Hoffenheim sucht jetzt die Entscheidung. Stiller auf den Österreicher Baumgartner. Der verpasst den Siegtreffer für die TSG. Keine weiteren Tore, somit drittes Unentschieden für Hertha in Folge. Das Warten auf den ersten Heimsieg geht weiter.
So, es fehlt nicht viel, es fehlt ein bisschen was an Präzision dann auch nochmal, gerade zweite Halbzeit, was die Abschlusssituation angeht. Aber wie die Jungs sich reinhauen, auch heute mit dem Rückstand damit umgehen, das ist dann mit den Zuschauern im Rücken, das ist großer Sport.
Und jetzt mal ehrlich, lieber André Breitenreiter, ein Unentschieden zum Geburtstag ist doch gar nicht so schlecht.
Gönnen Sie sich noch irgendwas, einen Drink, stoßen Sie heute nochmal an auf Ihren Geburtstag?
Also ich kann Ihnen versprechen, ich werde auf jeden Fall heute noch was trinken, ja, weil sonst verdurste ich ja, ne?
Das war heute kein Spiel für schwache Nerven auf Schalke. Nach einem 0:2 Rückstand kämpfte sich Königsblau zurück ins Spiel, glich aus, um am Ende beim 2:3 dann doch mit leeren Händen dazustehen. Augsburg dagegen brachte in Unterzahl den Sieg nach Hause und war am Ende der glückliche Gewinner.
Einfach nicht zu stoppen. Nein, dieser FC Augsburg trotzt wirklich allen Widerständen.
Man hat gemerkt, insbesondere nach dem letzten Spiel gegen Bayern, dass da ein richtiger Rums durch die Stadt gegangen ist und auch durch den Verein. Und diese Euphorie wollen wir natürlich jetzt auch mitnehmen.
Als Augsburgs Stürmer Mergin Berisha aber 20 Minuten vor dem Ende mit Gelb-Rot vom Feld fliegt, steht's noch unentschieden auf Schalke, 2:2. Und wenig spricht für einen Sieg der Gäste in Rot. Doch auch in Unterzahl spielt der FCA auf Sieg und wird belohnt. Gumni flankt und André Hahn köpft in seinem 250. Bundesligaspiel tatsächlich zum 3:2 ein.
Es macht einfach Spaß mit der Truppe. Es ist einfach, es ist geradlinig, es ist effektiv. Wir verteidigen hinten sehr, sehr gut, haben vorne eine gewisse Power. Es macht einfach Spaß.
André Hahn ist der Mann des Spiels. Die frühe Führung nach 10 Minuten bereitet Hahn vor. Ermedin Demirovic vollendet gegen die zweitschwächste Abwehr der Liga. Augsburg von Beginn an putzmunter. André Hahn leitet mit diesem Klassepass hier auch das zweite Tor ein. Berisha bedient Demirovic. Doppelpack für Demirovic nach gerade einmal 21 Minuten. Schalke aber rappelt sich auf. Simon Terodde, klasse Ballannahme, Doppelpass mit Drexler. Schalke schafft noch vor der Pause den Anschluss durch Simon Terodde. Und auch nach der Pause Schalke am Drücker, Drexlers zweite Torvorlage und Tom Kraus gleicht mit seinem ersten Bundesligator überhaupt zum 2:2 aus.
Ich hätte es lieber so eingetauscht, dass wir 3:2 gewinnen und ich schieße lieber gar kein Tor. Es ist natürlich ein schöner Moment gewesen in dem Moment, aber ja, im Nachhinein hätte ich das lieber getauscht.
So folgt aber Augsburgs Siegtor in Unterzahl durch André Hahn. Und der FCA mit Trainer Enrico Maaßen hat gut lachen. 4 Siege nach 8 Spielen bedeuten Vereinsrekord. Augsburg einfach nicht klein zu kriegen.
Die Tabelle nach dem 8. Spieltag. Union Berlin bleibt an der Spitze. Freiburg punktgleich auf Rang 2. Dann München, Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt auf den weiteren internationalen Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt dann mit Augsburg. Hertha BSC auf Rang 14 vor Schalke. In der Abstiegszone Stuttgart, Leverkusen und schlusslich Bochum. Max Verstappen muss mindestens noch eine Woche auf seinen zweiten WM-Titel in der Formel 1 warten. Der Niederländer erreichte beim Großen Preis von Singapur auch wegen eines groben Fahrfehlers nur den 7. Rang. Den Sieg sicherte sich Verstappens Red Bull-Teamkollege Sergio Perez.
Die erste Chance auf seinen zweiten Titel ist gar nicht gut gelaufen, schon das gesamte Wochenende über nicht. Unglückliches Qualifying, durchwachsenes Rennen. Der Start muss aufgrund sintflutartiger Regenfälle um eine Stunde verschoben werden. Auf nasser Fahrbahn kommt Verstappens Teamkollege Sergio Perez vorne am besten weg. Max Verstappen selbst verliert dagegen im Mittelfeld Positionen, die der Titelverteidiger allerdings im weiteren Rennverlauf zunächst wieder aufholen kann. Die Strecke bleibt fast über die gesamte Distanz nass, es kommt zu zahlreichen Zwischenfällen. Auch Max Verstappen unterläuft einen Fehler, er verbremst sich und fällt zurück. Nach dem Zeitlimit von 2 Stunden gewinnt Sergio Perez vor den beiden Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz. Max Verstappen wird letztlich 7. Die Entscheidung, die große Feier in der Formel 1 Weltmeisterschaftswertung, ist damit erstmal verschoben.
Und wir blicken auf den morgigen Feiertag mit Sven. Wie feierlich wird denn das Wetter?
Ja, feierlicher als zuletzt, würde ich mal sagen. Also diejenigen, die raus wollen, können eher mal sagen, die Chancen stehen ganz gut, auch trocken zu bleiben. Das war ja heute nicht unbedingt immer so. Es war überhaupt eine ziemlich wechselhafte Woche. Dieses Bild mit Regenbogen, konnte man häufig sehen in der Woche, zeigt das auch ziemlich deutlich. Thorsten Bremer hat es fotografiert. Wir haben mal die Daten ein bisschen verfolgt. Gronau in Westfalen war der sonnigste Ort, 43 Stunden. Astronomisch wären 80 möglich, immerhin kann man sagen. Und die Kunkelbachhütte, die ist im Schwarzwald gelegen, hatte 155 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter. Diese Woche hat wieder aufgeholt nach diesem trockenen Sommer in Sachen Trockenheit. Wir gucken nach vorne, 15 Tage Trend Freiburg. Schauen Sie mal, was da passiert. In Richtung Mittwoch gehen wir noch mal in Richtung eines Sommertages. Dann flauen die höheren Temperaturen wieder ab und wir schauen jetzt in die weitere Entwicklung. Da sieht man auf unserem Film, dass sich auch am Alpenrand das mit dem Regen langsam zurückzieht. Dahinter ist es noch wolkenreich. Es bilden sich gerade morgen Vormittag Nebelfelder, weil die Luft sehr angefeuchtet ist. Im Tagesverlauf lockert sich alles mehr und mehr auf. Recht freundlich der Feiertag. In der Osthälfte, da gibt es noch weitere Schauer. Und die Temperaturen in den Frühstunden liegen meistens bei 6 bis 11 Grad. Und morgen Nachmittag für die meisten bei 13 bis 18 im Erzgebirge bei 11 Grad. Da ist es noch ziemlich frisch. Und dann kommen eben Dienstag und Mittwoch mit immer mehr Sonnenschein. Abgesehen vom Nebel gibt sogar im Südwesten 25 Grad.
Klingt feierlich. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin, Titel, Thesen, Temperamente. Morgen am Tag der Deutschen Einheit begrüßt Alina Butzi an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche, schönen Feiertag und bleiben Sie zuversichtlich. Musik